Liebe Menschen da draußen, das ist jetzt ein ganz toller Moment, zu dem ich euch alle begrüßen und einladen darf, denn es ist der Auftakt des neuen Audio-Let's-Play-Formats Orkel Cool spielt hier bei Orkel Cool, auf den wir hinter den Kulissen lange hingearbeitet und hingeplant haben. Und jetzt geht's endlich los. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich wahnsinnig. Für die allererste Reihe hier bei Orkel Cool Spiel setzen wir uns die Herrscherkrone auf und begeben uns, wenn ich das mal so sagen darf, in die quasi mittelalterliche Welt des Global-Strategiespiels Crusader Kings 3, in dem wir dann um einen Platz in den Geschichtsbüchern wetteifern werden. Und ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, werdet darüber entscheiden, ob uns das gelingen wird oder nicht. Bevor wir aber all das jetzt heute in dieser Kickoff-Folge weiter erläutern, möchte ich die Person vorstellen, die mit mir abwechselnd die schwere Last der Regierungsverantwortung tragen wird. Es ist der Historiker Andreas Molze alias Coppelius. Herzlich willkommen.
Ja, hallo an alle. Freut mich wahnsinnig, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Und ich bin gespannt, ob du nach ein paar Episoden noch immer so euphorisch bist, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich bin schon sehr gespannt.
Ich freue mich riesig drauf, wirklich. Also inspiriert zu diesem Format hier haben mich die wirklich schönen Momente der Crusader Kings Diaries. Die habe ich vor einigen Monaten bei The Pod, einem meiner Auftraggeber, gemeinsam mit Jochen Rediger, einem der Podcaster dort, produziert. Und das war so für mich der erste Aufschlag, der erste kreative Aufschlag, bei dem ich ganz viele Erfahrungen machen durfte und auch dazulernen konnte. Und jetzt will ich diese Idee und das Format hier auf dieser Bühne von Orkel Cool weiterentwickeln, mit einer neuen kreativen Rahmung, ein paar neue Dinge auch ausprobieren und hoffentlich ein ganz wundervolles Abenteuer mit dir erleben. Und wir werden das übrigens nennen, diese Reihe hier, bevor ich gleich dir eine Frage entgegenwerfe, eine ganz wichtige, die, und das muss man eigentlich, dem muss man eigentlich noch viel mehr Raum geben. Wir haben uns über Gedanken gemacht, wie nennen wir denn das hier? Und dann kam ich mit einem Vorschlag um die Ecke und ich kann jetzt mal transparent gestehen, dir gegenüber, und das weißt du, glaube ich, noch gar nicht, ich war fest überzeugt, du wirst mir die um die Ohren schlagen mit all deiner Höflichkeit und sagen, lass uns nochmal nachdenken. Aber es stellte sich heraus, meine Idee, das Ganze hier Herrschaftszeiten zu nennen, die kam an.
Ja, es ist ja aber auch wirklich ein guter Titel. Also das ist eher jetzt wieder bedenklich, nicht unbedingt, aber es wirft Fragen auf, ja, warum du mir das so zuschreibst, dass ich dir das wieder um die Ohren werfe.
Weil ich die Idee doof fand, deswegen. Okay. Ich dachte, das ist, also erst mochte ich sie, weil ich dachte mir, mega geil, Herrschaftszeiten, wörtlich ist es ja genau das, was wir machen, wir herrschen und das sind die Zeiten. Dann denke ich, dass der Ausspruch im Raum stehen wird, sobald wir losgelegt haben, dieses ohnmächtige Herrschaftszeiten. Und dann dachte ich mir aber, wie es ja manchmal so ist in der echten Welt, je länger man über was nachdenkt, desto mehr Zweifel kommen. Und das war der Moment, wo ich die dann geschrieben habe. Und deswegen rechnete ich damit, dass das abgelehnt wird. Aber hier sitzen wir.
Ja.
Ja. Ich habe dich vorhin vorgestellt als Historiker. Einige kennen dich sicherlich auch vom Streaming. Ich bin mir aber auch sicher, es gibt hier und da vielleicht noch ein paar Dinge über dich, die du selber erzählen möchtest. Was gibt's denn da noch so, wo du sagen würdest, Mensch, wenn Leute mich noch gar nicht gehört haben sollten? Und das wäre seltsam, weil du warst jetzt schon ein paar Mal an verschiedenen Stellen im Orkel Cool Universum zu Gast. Was gibt's denn da noch so? Also ganz egal was, wo du sagst, so Mensch, das wäre gar nicht schlecht, wenn man das über mich weiß da draußen. Die Bühne gehört dir.
Boah, das ist immer so eine offene Frage. Da weiß man auf die Schnelle dann gar nicht wirklich, was man sagen soll, weil es soll ja auch nicht zu viel Fremdwerbung sein, es soll aber auch etwas Bescheidenes sein. Es soll ja einen sympathischen Eindruck machen. Das ist ja super schwierig, gerade jetzt in einem Audio-Only-Format. Das bringt mich dazu, ich habe Locken. Vielleicht interessiert das jemanden, ich habe keine Ahnung, aber auf die werde ich immer wieder auch angesprochen. Tatsächlich, und das ist jetzt vielleicht wirklich das Lustige, warum ich das jetzt auch erwähne, ich bin Historiker für mittelalterliche Geschichte. Und ich werde immer wieder mit Heath Ledger verbunden, beziehungsweise da sehen viele Leute tatsächlich Parallelen darin. Ich maße mir jetzt nicht an, das zu bestätigen oder auch großartig dagegen zu reden. Das akzeptiert man natürlich. Und ganz besonders dabei Ritter aus Leidenschaft, als Ulrich von Liechtenstein, der wiederum damals im 13. Jahrhundert gewirkt hat, genau dort, wo ich auch aufgewachsen bin. Also es gibt da wirklich sehr viele Parallelen. Und tatsächlich ist es auch so, dass so wie ich die Haare trage, ist es wirklich das Ideal, das höfische Frisurideal sozusagen des 14. Jahrhunderts wiederum. Ohne dass das jetzt aber von mir beabsichtigt ist, aber super, super spannend eigentlich. Also ja, Mittelalter ist cool. Also ich meine, schwierige Zeit sicher gewesen, aber aus heutiger Perspektive zurückblickend super faszinierend.
Es ist fantastisch, das hätten wir uns abgesprochen, denn, und das lassen wir mal noch im Wagen, das wird dann spannend nachher, die Locken werden noch eine große Rolle heute in dieser Aufnahme spielen. Du kannst es dir vorstellen, die Leute noch nicht, da kommen wir noch drauf, das wird hochinteressant. Außerdem, und das finde ich ja auch mitunter so spannend an dem, was du so machst, hast du ja immer mal wieder deinen Kopf reingehalten in die Entwicklungsarbeit an Männerlords, ja auch ein Spiel, was viele Menschen da draußen kennen dürften und eigentlich auch kennen sollten, weil ich persönlich das auch ganz spannend finde, ein Aufbaustrategiespiel mit Ressourcenmanagement und dem ganzen Kram, das spielt im europäischen, und jetzt formuliere ich es schon vorsichtig, weil ich mir gar nicht sicher mehr bin, ich sag Mittelalter, das ist auf jeden Fall richtig, im europäischen Mittelalter, und dass sich so ein bisschen was darauf baut, dass es sagt, wir versuchen möglichst nahe an der historischen Überlieferung zu sein, was Architektur angeht, Kleidungsstile und den ganzen Kladderadatsch. Kannst du davon noch ein, zwei Sätze erzählen? Ich finde das wahnsinnig spannend.
Natürlich, gerne. Es ist cool, wie du gesagt hast, jetzt, es ist halt einfach im Mittelalter. Wir sind konkret Ende des 14. Jahrhunderts dort. Und wenn man jetzt sagt Mittelalter, das ist eigentlich so in der Geschichtswissenschaft ein Zeitraum von so knapp 1000 Jahren. Deswegen ist es immer so cool, ja, damals im Mittelalter. Aber das Frühmittelalter und das Spätmittelalter, das liegt natürlich extrem viel dazwischen. Also das ist ganz anders dann. Das 14. oder Ende 14. Jahrhunderts, das ist so der Zeitraum von Männerlords an sich. Das Spiel ist ein, ich würde mal sagen, klassisches Aufbauspiel, das allerdings auch militärische Elemente auch noch mit einbringt. Manche meinen, dass das so ein bisschen in Total War-Richtung dann auch geht. Das heißt, man kann die Dorfbewohnerin, später dann die städtischen Bewohnerinnen und Bewohner dann aufbieten. Und also eigentlich muss man jetzt an dieser Stelle sagen, die Bewohner konkret kann man dann aufbieten. Und du hast das jetzt schon angesprochen, das Spiel hat einen sehr besonderen Anspruch. Es geht jetzt gar nicht nur darum, dass man auf einer optischen Ebene, also auf Ebene der materiellen Kultur, die abgebildet wird, möglichst genau sein möchte. Da gibt es ja auch andere Spiele, die ja das Gleiche machen, sondern das Spiel versucht auch geschichtswissenschaftliche Erkenntnisse, gewisse Aspekte einfach für diese Zeit auch noch mit ins Spiel hineinzubringen, die jetzt weniger auf das Optische ausgerichtet sind, sondern eben mehr auf, ich sage jetzt einfach, sozioökonomische Aspekte, klassisch gesellschaftlich, kulturelle, religiöse Aspekte, politische Aspekte und so weiter. Das heißt, da werden auch Themen angesprochen beziehungsweise behandelt und implementiert auf einer Ebene, die vielleicht jetzt nicht direkt sichtbar ist, aber durch das Gameplay an sich dann auch erfahrbar werden soll. Und das ist das, was das Spiel halt besonders macht, weil kein anderes Spiel hat bisher die wenigsten Spiele haben bisher genau auf die Art und Weise mit Geschichte gearbeitet, weil meistens ist es eben tatsächlich so, dass eben das Optische, also eben diese materielle Kultur in den Vordergrund geschoben wird und anhand dessen sozusagen Mittelalter dargestellt werden soll. Das ist aber halt nur, ich will jetzt nicht einmal sagen die Hälfte, das ist ein Teilaspekt, aber da gibt's halt noch viel mehr davon. Mittelalter ist halt mehr als nur Objekt. Da ist, ja, alles, was es für uns zum einen heute faszinierend und gleichzeitig aber auch fremd irgendwie erscheinen lässt, das sind genau diese Punkte, die wir da auch ein bisschen versuchen noch aufzugreifen bei der Entwicklung.
Es ist hochfaszinierend und Mittelalter ist auch die Brücke, über die wir jetzt laufen können, um von dem einen Spiel zum anderen zu kommen, nämlich zu dem, um das sich dieses Format hier, dieses Audio-Let's Play drehen wird, nämlich Crusader Kings 3. Das ist ein Strategiespiel, ein Global-Strategiespiel, das berüchtigt dafür ist, hochkomplex zu sein und aus, ich sag mal, zahlreichen Mechaniken besteht, die versuchen, eine, und das formuliere ich ganz vorsichtig, Simulation des Mittelalters abzubilden. Nicht nur im europäischen Raum, auch der mediterrane Raum ist spielbar, Asien ist spielbar, mittlerweile Japan durch den neuesten DLC hat auch nochmal ein Facelifting bekommen. Also da ist eine ganze Menge los und diese Simulation, die wird getragen in diesem Spiel von unendlich vielen Charakteren, die in dieser Spielwelt leben, aber natürlich auch sterben. Und all diese Figuren haben Charaktereigenschaften, Werte, Beziehungen zueinander und verfolgen je nach ihrem Charakter eigene Ziele. Und was mich an diesem Spiel mitunter so fasziniert ist, dass all das in Echtzeit abläuft. Das heißt, während wir gottgleich, isometrisch von oben schräg reingucken in die Spielwelt und mit unserem eigenen Königshof beschäftigt sind, da so ein bisschen rumklicken, durchlesen, was macht denn der Kuni bald am Samstagabend, passieren zeitgleich überall um uns herum andere Dinge. Und das ist etwas, was mich an diesem Spiel wahnsinnig fasziniert. Ich liebe dieses Spiel Crusader Kings 3 so, so sehr. Ich habe damals vor vielen Jahren mir das erkämpft zu verstehen, wie das funktioniert, weil es manchmal auch Bezüge nimmt auf Dinge, die im Leben eines Menschen im Jahr 2025 keine Rolle spielen. Sowas wie Erbrecht zum Beispiel oder kann ich mal Beispiele nennen, mittelalterlicher Kram eben. Wir werden das im Laufe dieser Staffel, sage ich mal, so machen, dass wir immer wieder, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen Dinge erklären, wie Mechaniken funktionieren oder wie das jetzt in der Spielwelt, was das für eine Bedeutung hat, dann werden wir das tun, aber für den Moment soll diese Grobbeschreibung erst einmal reichen von dem Spiel selbst. Bevor wir jetzt, Andreas, zu dem kommen, wie wir uns das vorgestellt haben, diesen Spielmodus und die Regentschaft, die wir uns teilen werden, will ich dich auch nochmal fragen, du und dieses Spiel, wie sieht denn diese Beziehung aus? Ich weiß natürlich, du spielst das Spiel gerne, du streamst das und hast das auch immer mal wieder gestreamt und deswegen kam ich mitunter ja auch auf dich, natürlich auch wegen des Historiker-Hintergrunds und noch einige andere Dinge, also zum Beispiel, dass ich auch einfach gerne mit dir spreche. Es gibt eine Menge von Gründen, dich hier einzuladen, aber was mich nochmal interessieren würde, weil ich das selber gar nicht so genau weiß, du und dieses Spiel, Crusader Kings 3, wie sieht denn diese Beziehung jetzt im Detail aus?
Ja, sehr besonders, würde ich sagen. Also du hast jetzt eh schon erwähnt, ich habe das sehr viel schon gespielt und eben auch gestreamt. Und ich bin in meinen Streams immer sehr interaktiv. Das heißt, ich versuche immer die Leute, die dabei sind, die sich das auch anschauen, einzubinden dabei. Und dass sie selbst sozusagen auch dem Spiel ein wenig, also sozusagen dann meinem Spiel in Crusader Kings, dem Run einen gewissen Stempel aufdrücken können oder in gewisser Weise interagieren können. Und ich muss gestehen, meine Runs sind oft Grenzgänger, nennen wir es einmal so, weil du kannst schon echt sehr fragwürdige Sachen in diesem Spiel machen. Deswegen, und ich habe auch schon öfters auch mit dem Entwickler hinter dem Spiel auch zusammengearbeitet, also Paradox Interactive, und da ist dann so, wenn du dann irgendwie so eine Kampagne mit denen gemeinsam hast, kriegst du auch immer so eine ein Infosheet, auf was du achten sollst dabei. Und da steht dann immer drinnen, zum eigenen Schutz, aber auch zum Schutz von Paradox Interactive und so weiter, soll man immer erwähnen, dass wenn man etwas macht in dem Spiel, dass man dazu sagt, in Crusader Kings 3, dass das erwähnt werden soll, weil nicht, dass das irgendwie aus dem Kontext gerissen wird, weil dann wird's schwierig. Also es gibt bei mir im Stream eine Zitatesammlung mit, wo Leute halt Momentaufnahmen, eben Zitate von mir einfach abspeichern können. Und das ist ein Gruselkabinett, wenn man da durchsucht ein wenig, weil ich ja immer sehr besondere Runs macht. Sei es zum Beispiel Runs, in denen ich versuche, den Papst aufzuessen. Sei es ein Run, wo es darum geht, das Mittelmeer, sämtliche Küstengebiete des Mittelmeers einzunehmen, um daraus den größten Ententeich der Welt zum Beispiel zu machen.
Das wusste ich alles noch nicht, um Gottes Willen.
Oder, und das ist einer der wahrscheinlich furchtbarsten Sache, wobei ich sage, Papst auf Essen ist schon, hat auch Qualität, würde ich mal sagen. Ja. es gibt ja dann in diesem Spiel gewisse Traits beziehungsweise Eigenschaften für die Charaktere. Und da gibt's ja positive und weniger positive. Und dann gibt's wiederum jene, die auf die Gene abzielen. Da gibt's zum Beispiel so wunderschöne Charaktere und so weiter, intelligente Charaktere und so. Und dann gibt's aber genau das Gegenteil auch davon. Und da gibt's eine spezielle Eigenschaft, das nennt sich abscheulich. Mhm. Und wir haben einmal versucht, Europa, nicht nur einmal, muss ich gestehen, nicht unbedingt schön zu machen. Nennen wir es einmal so, halt mal den Ball flach dabei. Und das ist wirklich wild gewesen, das muss man wirklich sagen. Und ja, die Leute, die dann zuschauen, beteiligen sich auch dabei, weil sie dann auch den einzelnen Charakteren, sobald ein Neugeborenes dann eben zur Welt kommt, die benennen dann das Kind auch noch. Und das gibt dem Ganzen dann noch mehr Qualität, weil es dann meistens sehr furchtbare Namen sind. Aber
Das ist so toll. Ich höre dazu und denke mir, okay, das ist nochmal ein etwas anderer Spielstil, als ich ihn pflege. Dazu kommen wir nochmal, wenn es dann darum geht. Aber das finde ich schon mal schön zu hören, weil es auch wunderbar illustriert, was dieses Spiel alles so möglich macht. Das kann man vielleicht nochmal unterstreichen. Man startet dieses Spiel an unterschiedlichen Punkten der mittelalterlichen Geschichte. Wir haben uns übrigens für den frühesten Punkt erschienen, 900 irgendwas, weil da noch besonders viel Spielraum ist, viele Kleinreiche um uns herum, dazu kommen wir wie gesagt noch. Und was dieses Spiel mitunter so auszeichnet, ist die absolute Freiheit, was du eigentlich machen möchtest. Es gibt kein Ziel, das am Anfang eingeblendet wird, wo es heißt so, alles klar, du hast jetzt irgendwie 400 Jahre Zeit, der größte Herrscher der Welt zu werden. Nee, du kannst dich entscheiden für fast jedes noch so kleine Städtchen oder auch riesengroße Reich, über das du die Kontrolle übernehmen willst, zu Spielbeginn, und kannst dann wirklich machen, was du willst. Es gibt einen ultimativen Fail-State, das heißt, wenn dein Herrscher oder deine Herrscherin stirbt und es gibt keine Erben, dann gibt es tatsächlich eine Art Game-Over-Screen. Manchmal bekommst du dann noch das Angebot, hey, komm, spiel doch mit dem Neffen weiter, ist schon in Ordnung, wir drücken ein Auge zu, aber normalerweise ist das der Game-Over-Bildschirm und ansonsten alles frei. Und das kann ich nochmal von mir aus nochmal unterstreichen, privat spiele ich diese Spiele auch wahnsinnig gerne, weil es ebenso personengetrieben ist. Du, wie oft ich davor saß schon und wie viele Stunden ich verbracht habe, wenn an meinem Königshof eine Frau plötzlich aufgetaucht ist und plötzlich ploppen überall Kinder auf, uneheliche, und dann einfach mal, ich krieg Gänsehaut, weil das so einen Spaß macht, und einfach mal zu sagen, alles klar, meine Aufgabe für diesen Samstagnachmittag ist herauszufinden, erstens, woher kommt diese Frau, zweitens, gibt's Hinweise darauf, ob sie mit den ganzen Leuten schläft, und drittens dann, hat das Konsequenzen auf irgendeiner politischen Art und Weise oder Ebene, dass diese ganzen Leute jetzt Bastarde haben. Und das macht so einen Spaß. Also, ach, es ist ein tolles Spiel. Wir sind beide von fasziniert.
Absolut. Vielleicht zwei Punkte noch ergänzend dazu, weil du jetzt da eben auch von einer Frau gesprochen hast. In einem anderen Run haben wir mal Europa nicht ganz eingenommen, aber das ist schon ein sehr großer Teil davon. Und wir haben dann aus den Katholiken, die haben wir dann konvertiert. Wir haben eine eigene christliche Religion gemacht, die ein Matriarchat war. Mm. Also das war auch super spannend. Der Papst in Rom hat nicht mehr viel zu melden gehabt zu diesem Zeitpunkt dann. Aber ja, und die andere Sache ist noch, vielleicht nur eben ergänzend eben auch, weil du gemeint hast, dieser Fail-State dann, beziehungsweise dieser eine Fall, wenn man dann stirbt, es gibt kein Nachkommen, man hat keinen Titel mehr sozusagen. Das ist gar nicht mehr mittlerweile der Fall, weil es gibt ja auch eine Erweiterung, wo man auch als sogenannter Landloser weiterspielen kann. Das heißt, theoretisch gesehen, ich weiß jetzt gar nicht, es ist eher jetzt wirklich der Nachkomme. Also nein, aber ich glaube, du Blödsinn, du hast ja erwähnt Nachkomme. Ich habe jetzt an Titel gedacht, wenn der Titel entzogen wird, genau, aber natürlich, wenn du keinen Spielererben hast, dann ist vorbei. Genau, das ist vollkommen richtig.
Aber du hast auch recht, weil ich glaube, vor dieser landlosen Sache da, war das auch ein Fail-State. Wenn alle Titel weg waren, war auch Game Over. Genau, und das ist jetzt ersetzt worden. Dann sagt das Spiel, das ist auch Wahnsinn, was da alles mittlerweile drinsteckt. Alles klar, komplett neues Spielerlebnis im Grunde. Du bist jetzt so fahrendes Volk, das herumziehen kann. Als Söldner kannst du dich verdingen und. Faszinierend. Wie läuft das jetzt hier ab, wenn wir das hier spielen? Ich erkläre das mal kurz. Also im Grunde ist es ganz einfach. Wir beide werden gleichberechtigte Herrscher werden, allerdings abwechselnd. Das heißt, wir wechseln uns mit der Regentschaft ab, nachdem wir uns für eine Nation, für eine Stadt, für ein Reich entschieden haben, dessen Geschicke wir nun lenken wollen. Andreas wird beginnen nach dieser Kickoff-Folge und so lange mit unserer Fraktion dann spielen, dazu wie gesagt gleich noch mehr, als wen wir spielen, bis er einen Punkt erreicht hat, an dem er sagt, jawohl, ich bin fertig und bereit, das Zepter zu überreichen. Also wir binden diese Spielzeit nicht an die Lebensdauer des aktuellen Herrschers oder sowas. Nein, wir sagen, auch aus Gründen der Dramaturgie, mach mal so lange, wie du denkst. Und ich habe dir die Erfahrung schon gemacht bei The Pot. Man merkt dann irgendwann, jetzt ist ein guter Punkt, wo man sagt, ich kann entweder nicht mehr oder ich will nicht mehr. Oder ich glaube, es wäre spannend, diesen Stand jetzt zurück in den Podcast zu bringen. Denn wenn jetzt dann zum ersten Mal dann Andreas sagen wird, alles klar, ich bin fertig, ich überreiche das Zepter, dann treffen wir uns hier wieder vor dem Mikrofon und Andreas wird erzählen, was er alles so getrieben hat und er wird mir Tipps geben oder vielleicht auch Warnungen für meine eigene Regentschaft. Dann übernehme ich, und übrigens alles, was ich in diesem Spiel, in diesem Podcast dann erfahre, wird neu für mich sein. Ich weiß davon vorher nichts. Wir tauschen uns erst in diesem Moment zum ersten Mal aus. Dann übernehme ich nach der Beichte sozusagen, spiele und kehre ebenfalls dann wieder ans Mikrofon zurück, wenn ich sage, das ist ein guter Punkt, um zu beichten. So, und jetzt aber kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt, liebe Leute da draußen. Wir machen das alles mit einem ganz festen Ziel vor Augen. Wir wollen nämlich ein Reich aufbauen, das in die Geschichtsbücher eingeht. Und wie das aber uns gelingen soll, das werden wir dann gucken, wie sich das Spiel entwickelt. Also durch mächtige Expeditionen, wahnsinnige Gräueltaten, wir verwandeln Europa in ein Volk der Riesen, keine Ahnung. Wir schauen mal, welche Gelegenheiten sich im Spiel ergeben und ergreifen die dann beim Schopfe. Und ob es uns dann wirklich gelingen wird, in die Geschichtsbücher aufgenommen zu werden, das entscheidet ihr dann da draußen. Wir geben uns hier nach diesem Kickoff 6 Folgen lang Zeit zu regieren. Und danach könnt ihr da draußen abstimmen und entscheiden, ob wir uns in euren Augen bewiesen haben und in die, ich sag mal, Chroniken aufgenommen werden oder ob wir vom Sand der Zeit verschluckt werden. Und in einer allerletzten Folge reflektieren wir dann nochmal unsere Regentschaft und eure Entscheidung da draußen und hoffen einfach, dass wir irgendwas hinbekommen haben, dass ihr da draußen sagt, jawohl, können wir uns schon mal auf Seite 72 Geschichtsbuch 7. Klasse, das ist schon in Ordnung. So, hab ich alles richtig erklärt? Fehlt da noch was?
Ich hätte jetzt nichts zum Ergänzen an dieser Stelle.
Fantastisch. So, bevor wir jetzt zur Auflösung kommen, welche Fraktion wir spielen, da haben wir uns natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, möchte ich dich jetzt nochmal gezielter fragen nach etwas, was du bereits berührt hast, nämlich als du von deinen Streams mit der Community berichtet hast. Wie würdest du denn deinen Spielstil in Crusader Kings 3 beschreiben, gerade auch dann, wenn nicht die Community mitspielt? Wenn du wirklich so für dich da sitzt, hast du Tendenz, neigst du dazu, ein Guter zu sein, ein Schlimmer, ein Grausamer? Was sind denn so die Pinselstriche?
Ja, also man sagt immer, der Chat treibt einen dann zu den schlimmen Taten und dem stimme ich da auch zu, weil ich würde viele Sachen nicht machen, wenn ich für mich selbst spielen würde.
Ah.
Ich würde jetzt mal behaupten, wir brauchen uns jetzt keine Sorgen machen, dass dieses Projekt jetzt in Richtung Abscheulichkeit geht oder was auch immer. Das ist jetzt nicht wirklich das Ziel. Aber ansonsten, ich würde schon sagen, ich bin jemand, der versucht, vor allem zu Beginn auf Stabilität zu setzen. Das heißt, dass das Reich oder das Territorium, das einem man zuerst so halt, dass man halt inne hat oder dass man regiert, dass finanziell auf Seiten der Wirtschaft einmal gefördert wird und dann eigentlich das Geld regieren lässt in weiterer Folge. Und in zweiter Hinsicht auch noch, dass das Ränkespiel auch etwas ist, was ich schon auch sehr gerne mache. Also ich bin schon sehr neugierig und versuche auch immer wieder das ein oder andere Geheimnis an anderen Höfen herauszubekommen.
Das ist fantastisch. Ich wusste das noch nicht. Ich wusste noch nicht von deinem expliziten Spielstil, wenn du für dich alleine bist. Und es passt ganz wunderbar. Ich musste mich richtig zurückhalten, als du eben sagtest, es wird jetzt hier wohl nicht in den Abscheulichkeiten enden, denn ich habe viel über mich gelernt, seit ich dieses Spiel kenne. Ich bin eigentlich, und ich habe das Gefühl, wir sind uns da im Kerne erstmal ähnlich, einer der Menschen in Rollenspielen, ich schütze die Armen und räche mich an den Reichen. Ich bin derjenige, der nochmal die Extra-Quest geht, um irgendwie das Kapuzinerschweinchen zu retten. Das mache ich alles richtig gerne. Herzlich willkommen. Und dann habe ich Crusader Kings 3 angefangen zu spielen und irgendwann auch mal, also zu beherrschen, ich bin da jetzt kein Profi, um Gottes Willen, aber ich verstehe, wie das Spiel in weiten Teilen funktioniert und habe dann nach und nach gemerkt, wie ich abrutsche. Ich rutsche ab in einen ganz besonderen Teil des Spiels, nämlich in den Bereich der Ränkespiele, die sich drehen um blutige Dolche und vergiftete Frühstücksterialien. Es ist wirklich ganz schlimm und das meine ich, also das kommt von Herzen leider, da ist nichts gespielt dran. Es macht mir mittlerweile einen so wahnsinnigen Spaß, ganz schlimme Dinge zu tun. Also auch Babys in Rüstung zu stecken und in die Schlacht reiten zu lassen. Das habe ich mir ausgedacht. Das gibt's nicht mal im Spiel. Oh Gottes Willen. Also jedenfalls Babys und so weiter. Und irgendwie eine Sache, die ich entdeckt hatte als Event irgendwann mal im Spiel, was ich ganz toll fand, war, dass mein Herrscher, der auch dann einfach als Charakter so war, dieses Angebot bekam von seinem Stadtrat, einen Palisadenwald zu errichten, aber nicht irgendeinen, sondern einen in seiner Stadt, im Stadtzentrum, und auf die Spitzen der Holzpalisaden kommen die Körper von denen, die ihn nerven. Also so ein Palisadenwald der Toten, und da dachte ich mir, ich sage ja.
Also, ja, nicht.
Und das ist der Spielstil, der sich bei mir durchgerungen hat, und ich bin da jetzt schon gespannt, wie das dann sein wird, mit dir gemeinsam zu spielen. Gleichzeitig, und das können wir an der Stelle auch sagen, weil es, glaube ich, recht wichtig ist, wir haben uns davor ja drauf geeinigt, tendenziell erst einmal zu schauen, wie die Charaktere so drauf sind, über die wir die Kontrolle übernehmen, bevor wir denen uns was Eigenes aufdrücken. Also mit anderen Worten, wenn ich bleibe jetzt mal bei mir, einen Herrscher in die Hand gedrückt bekomme von dir, der sich wirklich auszeichnet wie König Arthur, gerecht, treu, loyal, sozial, empathisch, dann werde ich jetzt nicht anfangen, die Hauptstadt anzuzünden und lachend in den Wald zu rennen, nackt, sondern dann werde ich sagen, alles klar, ich spiele ihn so, wie das Spiel ihn auch ausdefiniert hat. Vielleicht erlaube ich mir mal hier und da einen Husten, um jemanden anzustecken, aber ich versuche im Rahmen zu bleiben, damit die Leute da draußen auch wissen, wir versuchen quasi die Barrieren des Spiels in dieser Hinsicht zu würdigen. Aber ich sag mal, ein bisschen Wiggle Space ist ja immer, und wer weiß, vielleicht bekommen wir das Glück, eine Figur in die Hände zu bekommen, die unserem Spielstil ganz besonders taugt, und dann leihen los.
Genau, also es geht ein bisschen um diesen Roleplay-Charakter einfach, weil das ist etwas, was in diesem Spiel nicht zwangsweise notwendig ist. Der Charakter, die Person, die man halt spielt, hat eben so Eigenschaften. Also jetzt nicht nur das, was ich vorher erwähnt habe mit diesen Traits, mit diesen wunderschön oder auf der anderen Seite abscheulich, intelligent, begriffsstutzig ist zum Beispiel ein anderer Trademark dafür auch, sondern hat auch Charaktereigenschaften, eben treu, loyal, zufrieden, geduldig und so weiter. Und das sind alles so Punkte, die wir jetzt auch ein bisschen berücksichtigen wollen. Wir haben uns im Vorfeld ausgemacht, dass wir jetzt nicht zu 100% dem Ganzen folgen müssen, aber schon immer im Hinterkopf ein bisschen behalten, dieser Charakter mit diesen Eigenschaften, wie würde diese Figur in dieser Situation eventuell jetzt wirklich reagieren auf das, um was es heute gerade auch geht? Und ich glaube, das ist etwas, was dann auch super spannend ist, weil es auch uns ein bisschen in eine Situation bringt, die A, wo wir jetzt nicht super absurde Sachen machen können oder sollen, und auch unseren Spielstil auch dahingehend ein bisschen auch vielleicht auch ein bisschen anpasst drauf. Und ich glaube, das ist auch super nett. Also ich finde, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr gute Sache, weil sonst wird es sehr schnell sehr absurd.
Ja, und auch so beliebig. Und das ist worauf ich mich sehr freue, weil ich das so in der Form auch noch nicht erlebt habe, sich diese Grenzen jetzt wirklich mal zu setzen und dann zu sagen, ne, wir agieren im Rahmen der Werte, die uns eine Figur vorgibt. Man kann das ja beeinflussen. Wenn hier unser König Arthur ein Kind bekommt, kann man den ja auch einfach mal zu Leuten in die Ausbildung schicken, die vielleicht ein Talent für Ränkespiele haben. Und man kann so ein bisschen über diesen Weg vielleicht sich eine Form aussuchen für die nächste Figur. Aber im Grunde gehorchen wir erstmal der Richtung, die das Spiel vorgibt, weil ich glaube nämlich auch, durch diese erstmal kreative Einschränkung, sage ich mal, entstehen, glaube ich, ganz neue, wunderschöne Momente.
Mhm. Ja, absolut.
Jetzt gibt's eigentlich nur noch zwei Dinge. Einmal, und das werden wir jetzt noch klären, die Frage, okay, als welche Fraktion spielen wir eigentlich? Das kann man relativ schnell erklären. Und dann, als zweites, gibt's noch eine kleine Überraschung. Für dich nur eine halbe, weil wir haben es natürlich abgesprochen, aber du kennst das Ergebnis noch nicht. Und die Leute da draußen haben noch gar keine Ahnung. Das meint das Thema Locken und Co. Dazu kommen wir gleich. Erstmal die Frage, welche Fraktion haben wir gewählt? Ich würde das mal ganz kurz herleiten, wie ich dir das auch gepitcht habe im Grunde. Es ist eigentlich ganz einfach. Die Erfahrung sagt, es gibt drei wichtige Aspekte, die so eine Fraktion für so ein Audio-Let's Play bei Crusader Kings erfüllen muss, damit die Leute auch da draußen möglichst viel Spaß damit haben. Und zwar ist es zum einen, es muss eine Fraktion sein, die für uns und für die Leute da draußen auch zu merken aussprechbare Namen hat. Also das trifft jetzt sowohl, ich sag mal, Südafrika auf dem Kontinent, da gibt es Namen, da sitze ich davor und sage, ich weiß nicht, wie das zusammen funktioniert mit mehreren Konsonanten hintereinander. Aber es gibt auch sowas wie Wales, wo ich auch davor sitze und sage, okay, wie viele Ys? wollt ihr denn noch reinpacken in den Namen? Also wir wollten irgendein Areal wählen, wo die Namen aussprechbar sind für uns und für euch. Wir wollten natürlich auch eine Fraktion wählen, die zu Beginn dieses 10. Jahrhunderts, 900 irgendwas, eine interessante politische Lage hat. Also jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, ein Atomschutzbunker, wo einfach nur zwei Leute drin sitzen und sagen, naja, es kann 400 Jahre lang so bleiben. Nein, wir wollen auch Konflikte um uns herum. Wir wollen schon irgendwas haben, mit dem wir arbeiten können. Und schließlich soll es auch eine Fraktion sein, die irgendwo gelegen ist in der Welt, die geografisch für euch da draußen, für euch Hörerinnen und Hörer, wo die meisten wohl im mitteleuropäischen Bereich leben, auch geografisch zuordnungsbar ist. Also da kann ich wieder nach Südafrika gehen. Ich persönlich habe leider wenig Ahnung von konkreten Örtlichkeiten auf dieser Seite des Kontinents. Wenn da jetzt jemand einen Namen sagen würde, ich müsste aktiv nachschlagen. Und auch das war etwas, was wir, soweit es geht, verhindern wollen. Wir arbeiten zwar mit Kapitelbildern zur Orientierung und zur Illustration, aber es ist doch schön, irgendwo zu spielen, wo man auch einfach ein bisschen was schon mal gehört hat und weiß aus Allgemeinbildung heraus, wo die Dinge sich so befinden. So, zuerst hatte ich rausgesucht als einen von zwei Vorschlägen Wien. Das war ganz lange interessant, weil das ist der Ort, wo du lebst, wo du dich auch historisch mit auskennst durch deine Forschung und Arbeit. Aber wir haben uns dann doch für einen anderen, für meinen zweiten Vorschlag entschieden, weil dieser Vorschlag noch mehr als Wien die Bedingungen erfüllt, die wir eben beschrieben haben, diese drei. Und zwar werden wir die Regentschaft übernehmen über Ostanglien in Südengland. Ein freies, unabhängiges Reich, das sich mittendrin befindet zu Spielbeginn in einem großen Konflikt. Wir sind auf der südlichen Seite der britannischen Insel. Dort kämpfen gerade, ich sag mal, englische Reiche wie Wessex oder auch Mercia, wo kommen jetzt mit TH her, Mercia, gegen die Nordmänner, Anführungszeichen Wikinger, im Norden der Insel, heutiges Schottland, die sitzen da rum. Da gibt's politische Kriege. Es gibt aber jetzt schon religiöse Konflikte. Wir sind zum Beispiel Katholiken und im Norden der Insel sitzen die Heiden, der Nordmänner, die beten mehrere Götter an, das ist interessant. Außerdem gibt es noch Wales bei uns in der Nachbarschaft. Also wir sind quasi auf der anderen Seite der Insel als Wales. Aber Wales stellt sich immer wieder heraus als wahnsinnig ambitionierte Kriegsfürsten. Das wird auch interessant. Und dann ist ja schließlich auch noch Festland Europa in Reichweite. Holland, Friesland, Frankreich. Auch da kann man sich Pläne schmieden. Das ist unsere Wahl, Ostanglien in Südengland. Ich muss dich noch ein letztes Mal fragen, bist du damit weiterhin einverstanden?
Ja, natürlich.
Ich bin froh. Ja, ich bin wirklich froh. Ich hatte kurz gedacht, ich verliere dich an Wien, als ich das vorgeschlagen hatte. Aber du hast dann auch relativ schnell gesehen, es gibt Vorteile in Ostanglien.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist für mich auch ein bisschen aufgelegt. Ich habe auch selbst schon mit Wien beziehungsweise dann auch mit dem Herzogtum Österreich und so weiter gespielt.
Oh ja.
Ich kenne das vom Prinzip ja auch. Und ich glaube aber, dass es gerade auch deswegen vielleicht auch interessant ist, einmal nicht dort das zu machen, weil man da auch andere Perspektiven dann auch bekommt. Ich habe zum Beispiel selbst jetzt da eben in Südengland bisher eigentlich nie gespielt.
Boah, spannend!
Ich glaube, ich habe das Tutorial einst halt gemacht und da spielt man eine Grafschaft oder so in Irland. Aber das ist es auch schon. Und dementsprechend ist es auch immer für mich was Neues und ich glaube, das ist gerade auch das Spannende dabei, also wie wenn man jetzt ganz genau schon weiß, was musst du in welcher Region machen, um Erfolg zu haben, wie auch immer dieser Erfolg auch definiert ist, das ist ja ein anderes Thema wieder.
Ja, ich kenne mich dort aus, aber nur auf einer anderen Seite quasi, denn auch in Südbritannien, sage ich mal, befindet sich ein ebenfalls unabhängiges Reich, allerdings ganz im Südwesten, und zwar Cornwall, kennt man heute noch, und die sind ganz ähnlich wie Ostanglien, allerdings mit dem Unterschied, die fühlen sich an wie eine Tutorial-Nation, weil die sind reich, die sind in Ruhe gelassen, die haben einen geografisch ruhigen Ort. Ostanglien hingegen, wie gesagt, von Anfang an im Krieg, da muss man erstmal einen Weg finden, rauszukommen und zu überleben. Das wird, glaube ich, hochspannend. Also da wartet eine ganze Menge auf uns. Da freue ich mich sehr. Wir hoffen mal, wir schaffen die 6 Folgen.
Ja, wer weiß. Vielleicht treffen wir uns das nächste Mal und ich sage, du,
Kick-off 2.
Es ist was passiert.
Ja, sehr gut. Naja, also das und jetzt noch die kleine Überraschung, apropos es ist was passiert und apropos Locken. Wir haben uns gedacht, Folgendes, wenn jetzt schon Andreas quasi beginnt und als erstes Zepter übernehmen wird, warum machen wir es dann nicht so, dass ich ihm quasi schon so einen kleinen Schulterschlag mitgebe? Und dieser Schulterschlag hat eine ganz besondere Form angenommen, denn statt dass er einen oder diesen zufallsgenerierten König übernehmen wird, oder diesen Herrscher vielmehr von Ostanien, den man zugewürfelt bekommt, wenn man ein neues Spiel startet, dann werden alle Herrscher und Herrscherinnen einmal zufällig ermittelt und dann bekommen die ihre Werte zufällig zugeteilt und dann kann man als die spielen, habe ich gesagt, nee, ich baue einen Andreas Moitzi des frühen 10. Jahrhunderts nach und versuche ihm Eigenschaften mitzugeben, die ich jetzt schon so in den letzten Monaten, wenn wir miteinander gepodcastet haben, so über ihn gelernt habe, wie ich ihn quasi mir vorstelle als ein Herrscher im 10. Jahrhundert, inklusive natürlich auch Gesicht und Körper, den ich nachgebaut habe, und den stellen wir uns jetzt einander nochmal kurz vor. Ich habe Kapitelbilder vorbereitet, Leute draußen können sich das angucken, und dir schicke ich jetzt mal ein Bild unseres ersten Herrschers, und ich muss mich, bevor ich es abschicke, direkt entschuldigen. Also ich habe alles gegeben, ohne Witz, ich habe mir so Mühe gegeben, dich irgendwie reinzukriegen in das Spiel. Ich habe lächerlich lange Bilder von dir angeguckt im Internet. Wirklich, um hinzubekommen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber ich habe alles gegeben. Ich schicke jetzt das Bild ab und du kannst darauf reagieren, auf welche Art und Weise du auch möchtest. Moment, ach so, ihr habt den Knopf nicht getroffen. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Moment, jetzt. Es schickt, es lädt, es ist da.
Ja, großartig, ist ein Spiegelbild. Also ein bisschen mehr Bart hat als ich, das muss man an dieser Stelle auch anmerken. Ja. Aber man muss halt mit dem arbeiten, was das Spiel halt zulässt, gell? Also so gesehen.
Es war ja, nicht
sehr
leicht.
Schön. Ich sehe mich darin wieder.
Wirklich? Sehr schön.
Sehr schön.
Ich habe auch überlegt, was ist eigentlich deine Naturhaarfarbe? Weil man sieht blond, man sieht aber auch dunkel. Und habe ich mich fürs Dunkle entschieden. Deine Augen, ein bisschen Mandel und noch was anderes, schwierig. Ich habe mir Bilder von dir in einer Total-Zoom-Aufnahme angeguckt, um die Augenfarbe rauszufinden. Den Bart, das ist der sogenannte iberische Ziegenbart im Spiel übrigens. Der kam dem am nächsten. Ich bin jetzt so durchgeschwitzt, alleine von der Anstrengung. Ich könnte jetzt mich hinlegen. Das war schon anstrengend genug. Naja.
Aber wirklich, man muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden oder Minuten du dafür gebraucht hast. Trifft sehr gut, muss ich sagen. Also wirklich gute Arbeit. Ich habe mit Schlimmerem gerechnet an dieser Stelle. Also
nein, sehr gut.
Wirklich gut, muss ich
sehr
sagen.
Sehr gut. Jetzt
muss ich mich noch mehr bemühen, dass der Charakter auch überlebt.
Ja, pass mal auf. Es geht ja noch weiter. Jetzt wird's ja eigentlich interessant. Ich habe ja auch noch Eigenschaften natürlich festgelegt, auf Basis dessen, wie ich dich einschätze. Ich möchte jetzt direkt vorneweg sagen, wir kennen uns seit ein paar Monaten. Ich habe mir große Mühe gegeben, zu evaluieren, was ich schon über dich gelernt habe. Mhm. Und ich hoffe, da ist irgendwo mal ein kleiner Treffer dabei, ein Volltreffer. Wenn ich komplett daneben liege, müssen wir damit arbeiten. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin da mit viel Überlegung rangegangen. Erstmal vielleicht nochmal kurz die Hard Facts zu deinem Charakter, beziehungsweise zu unserem ersten Herrscher. Er heißt natürlich Andreas. Er ist, und da dachte ich mir, ich weiß nicht mal, wie alt du bist, ehrlich gesagt. Dann habe ich versucht, ein Gefühl zu bekommen und habe dann gesagt, komm, ich mache den jetzt einfach im Spiel 35 Jahre alt. Mhm. Ist das, also du musst jetzt dein Alter nicht verraten, aber bin ich weit weg?
36 aktuell.
Wir sind gleich alt, ich drehe durch. Okay, das ist natürlich fantastisch. Was die Gewichtsklasse angeht, da habe ich einfach so Normalgewicht reingegeben, das passt schon irgendwie. So. Und dann, bevor wir zu den Eigenschaften kommen, habe ich was gesehen. Und zwar, das Spiel fragte mich natürlich, wie heißt der Typ denn? Und dann habe ich den natürlich erstmal genannt, weil du bist der erste Herrscher, Andreas Coppelius. Habe ich mir gedacht, ist doch cool, cooler Name, den kann man sich auch merken, wunderbar. Und dann aber sagt das Spiel, Moment mal, aber wir haben ja auch eine Dynastie, die man benennen muss, quasi der Familienname. Und dann sage ich, Moment mal, hier gibt's eine Möglichkeit. Und dann habe ich Folgendes gemacht und ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Und zwar heißt der Herrscher jetzt einfach Andreas und der Nachname, / der Dynastiename ist Coppelius, / Scott.
Ja, ausgezeichnet. Ich habe auch darauf gehofft, dass du dich auch selbst da irgendwie auch mit hineinbringst, weil sonst hätte ich das jetzt machen müssen mit den Nachkommen eventuell, die dann kommen. Also ja, sehr gut.
Witz, Coppelius Scott, das klingt so cool. Ich habe richtig Lust bekommen, dich zu heiraten. Das war also in der echten Welt. Ist so cool. Okay, also das haben wir schon mal und jetzt kommen wir noch zu den Werten. Also nochmal kurz für die Leute da draußen. Es gibt im Grunde so eine Reihe von Eigenschaften, die man Charakteren zuteilt, beziehungsweise die sie bei ihrer Geburt und im Laufe des Lebens zugeteilt bekommen. Die reichen von Persönlichkeitsmerkmalen, wie die so drauf sind, bis hin zu bestimmten Eigenschaften, die sie im Laufe ihres Lebens dazu verdienen können. Also ein Beispiel, ein Persönlichkeitszug wäre zum Beispiel Jähzorn. Wenn eine Figur jähzornig ist, das ist verbunden mit konkreten Werten, Werten, die im Spiel dann auch erklärt werden. Das denke ich mir jetzt aus. Zum Beispiel jähzornige Charaktere sind stärker im Kampf, aber auch schneller gestresst in anstrengenden Situationen und werden von Menschen verachtet, die eigentlich harmoniebedürftig sind. So. Und dann gibt es aber auch noch Eigenschaften, die kann man sich im Laufe eines Spiellebens dazu verdienen oder sie kommen versehentlich dazu. Natürlich so Dinge wie schwere Krankheit oder blind oder sowas, aber auch sowas wie erfahrener Stratege oder Volksanführer oder so ein Kram. Und aus diesem Pool konnte ich alles mir quasi aussuchen, habe aber erstmal als Baseline drauf geachtet, einen Punktelimit nicht zu überschreiten. Das Spiel gibt nämlich ein Punktelimit an und sagt, bis dorthin ist es ein balancierter Charakter, dann könntest du auch Trophäen im Spiel freischalten und so ein Kram, also Achievements. Alles danach ist overpowered. Und dann habe ich natürlich drauf geachtet, dass wir unter diesem Limit bleiben und einen ausgeglichenen Charakter geschaffen. So, also folgende Eigenschaften habe ich mir aufgeschrieben, die wichtig sind, die ich mit dir teilen möchte, von denen ich mir dachte, das bist du im 10. Jahrhundert. Also, erstmal die Ausbildung, quasi wie so dein Weg ins Leben aussah, bis du dann eben 35 warst oder unser Herrscher vielmehr. Und da habe ich mich entschlossen für die Ausbildung des scharfsinnigen Intellektuellen. So. Okay. Weil du bist Historiker, du hast studiert, du hast geforscht, du bist super klug. Das war meine Herangehensweise. Das sorgt für einen Bildungswert plus 6. Das ist jetzt alles nicht so ganz interessant. Ich will es dir nur mal erzählt haben, weil du kannst damit schon mehr anfangen. Und dass wir jeden Monat auch einen Bonus bekommen in unserem Bildungslebenswandel. Das bedeutet, unser Skilltree in der Welt der Bildung wird schneller vorangeschritten. Das ist was Tolles. Das ist schon mal die Grundlage. Bist du damit zufrieden?
Auf jeden Fall. Das ist ein sehr cooler Skilltree eben,
ja.
Der Bildungsbereich. Und da kann man sehr viele Sachen draus machen.
Ich glaube, Hände waschen ist ein Skill, den man da freischalten kann.
Also sehr viel so eben in Richtung Hygiene,
ja.
Beziehungsweise Reinlichkeit. Die anderen Sachen sind eben rein das Intellektuelle, ja. Wo du eben so Denker bist und so weiter.
Ja.
Und das andere ist speziell in Richtung der Theologie gehend.
Ja, richtig. Ja, genau. Ja. So, und jetzt wird es natürlich interessant und womöglich auch gefährlich für unsere Beziehung im echten Leben. Welche Persönlichkeitswerte? Und da hatte ich ja viel Auswahl, wahnsinnig viel Auswahl. Ich habe mich jetzt für folgende entschieden. Also erstmal als Eindruck von dir konnte ich gewinnen in den letzten Monaten und was auch immer, seit wir uns kennen, dass du ein ruhiger Mensch bist. Ich habe ruhig ausgewählt als Persönlichkeitseigenschaft. Das gibt unserem Herrscher einen Bonus auf Diplomatie, auf Ränke spielt tatsächlich auch ein bisschen, der hält halt die Schnauze. Anspannungsverlust plus 10, das heißt, Stress wird schneller abgebaut, aber Leute haben auch schneller weniger Angst vor ihm. Das heißt, wenn unser ruhiger Herrscher einmal auf den Klopf auf den Tisch haut, dann sagen die Leute, naja, das macht er so schnell nicht mehr, das ist schon in Ordnung. Bist du damit happy, ruhig?
Ja, das trifft mich, glaube ich, sehr gut.
Oh, also Gott,
ohne mir jetzt selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, aber ich glaube, das ist auf der einen Seite einer meiner Stärken,
ja.
Auf der anderen Seite auch sicherlich ein Manko, weil ich dann vielleicht zugelassen bin an gewissen Punkten auch wieder.
Ah, toll, guck mal, also, lernen wir richtig was über dich, das ist ja richtig schön. So, als nächstes, das ist die zweite von drei Persönlichkeitseigenschaften, die ich rausgesucht habe. Und keine Sorge, wir kommen gleich in gefährliche Gefilde. Als nächstes habe ich mir gedacht, okay, ich habe noch einen weiteren Eindruck von dir. Und zwar Ehrlichkeit. Ehrlich, eine weitere Eigenschaft, du kommst mir wie ein aufrichtiger Mensch vor, der sagt, was er denkt. Und zwar, und dazu kommen wir gleich nochmal mit einer anderen Kehrseite der Medaille, das gibt dir einen Bonus oder unseren Herrscher auf Diplomatie, Ränkespiel, richtig scheiße dadurch, minus 4 natürlich, ist ja klar. Und, das hatte ich gar nicht bedacht, das sah ich dann erst bei der Auswahl, als es schon entschlossen war, Katholiken, zu denen wir ja auch gehören, finden das tugendhaft, das heißt, es gibt einen Frömmigkeitsbonus. Mhm. Auch da Frage an dich, bist du damit happy?
Ja, ehrlich wert am längsten, oder?
Ja, also pass
von
auf.
Daher, ja.
Jetzt kommt die Kehrseite. Jetzt kommt die Kehrseite von Ehrlichkeit und auch das muss mit rein, finde ich. Und das kann ich sogar herleiten. Als wir vor einiger Zeit über Kingdom Come Deliverance und das Feedback in der Presse gesprochen haben, da hatten wir einen Podcast zu, da kam eine Seite von dir durch, zu der ich übrigens dann mich auch dazu gesellt habe und da teilte ich auch deine inhaltliche Meinung. Und zwar ein gewisser Zynismus. Und deswegen habe ich dem Charakter als weitere Eigenschaft gegeben, zynisch, eine Eigenschaft, die unserem Herrscher Bonus in Ränkespiel gibt, wieder in Bildung, allerdings den kompletten Bonus in Frömmigkeit durch das Ehrlichsein wieder negiert und sogar noch weiter runterzieht, monatliche Frömmigkeit sinkt um minus 20%. Und viele Vasallen in unserer Region finden das auch eher doof. Trotzdem habe ich stehen lassen und ich frage dich, bist du zufrieden?
Ist ein Mensch voller Widersprüche anscheinend.
Ja,
und Ja, Zynismus. Ganz ehrlich, in der heutigen Zeit, ohne Zynismus, ohne zynische Gedanken und, ja, und Ansagen, das kommt man ja gar nicht mehr durch, muss man sagen.
Also ja, sehr gut. Also gut, das heißt, wir sind weiterhin in besten Verbindungen miteinander verbunden. Du nimmst
mir
das.
Ich könnte mich nicht besser abgebildet sehen in einem Spiel. Also das. Ja?
Zwei haben wir noch. Zwei Eigenschaften, die ich außerdem noch ausgewählt habe. Dann haben wir das Paket perfekt. Eigenschaften, das ist das, was ich vorhin meinte mit hier erfahrener Kriegsherr und so und solche Dinge. Dinge, die man sich dazu verdient. Einmal auch da, es bot sie einfach an. Das ist einfach das Bild, das ich von dir habe. Du bist Gelehrter, unser Herrscher. Bildung plus drei. Unsere Ländereien, die wir verwalten, entwickeln sich schneller und besser weiter. Ist auch gut. Auf der anderen Seite, und da habe ich mir gedacht, es braucht auch noch mal ein kleines Gegengewicht. Da habe ich drüber nachgedacht, was weiß ich denn noch so über dich? Und dann habe ich ein kleines Klischee jetzt einfach angewandt. Da müssen wir beide jetzt tief schlucken und das akzeptieren, fürchte ich. Und zwar, du streamst ja viel. Und dann dachte ich mir, okay, Streaming, klar, man hat mit Leuten zu tun. Man sitzt da im Chat und hat hier Koops mit anderen Streamerinnen und Streamern. Aber man ist ja auch trotzdem, und du merkst, ich biege das so ein bisschen, man ist so ein bisschen einsiedlerisch. Und das ist
okay, gut. Ich habe jetzt mit was anderem gerechnet.
Ach so, nee. Ja. Einsiedlerisch, Diplomatie, Malus, Verwaltung, Malus. Dafür wirst du seltener krank, weil du nicht rausgehst.
Großartig, ja. Okay, damit kann ich leben. Geil. Beschreibt auch sehr gut deine Erfahrung mit dem Streaming vor einigen Jahren. Ich bin sehr froh, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Ganz im Gegenteil. Das Schönste ist heute, wenn ich draußen bin an und für sich. Ich habe jetzt ehrlich gesagt aber damit gerechnet, dass du jetzt als nächstes kommst mit gierig oder so.
Oh.
Weil das ist ja auch so eine klassische Zuschreibung zu Content Creator, zu Influencer und so weiter. Die machen das ja nur für Geld, nicht? Also von daher, ja, da kann ich mit einsiedlerisch sehr gut leben.
Ja,
muss ich wirklich sagen.
Wenn man das mal so zusammenfasst, wir haben da einen Herrscher, über den du jetzt als erstes die Kontrolle übernehmen wirst, der ist ein ruhiger, ehrlicher, hochgebildeter Mann, der so ein bisschen auch zum Einsiedlertum und Zynismus neigt, wenn man ihn denn lässt. Er ist überhaupt nicht zu gebrauchen für den Kampf. Wir haben bei Kriegsführung einen Wert von 4. Da sagt das Spiel selbst, das ist schrecklich. Also das ist genau das Wort, das das Spiel dafür wählt. Aber der ist fantastisch für Vorlesungen und Proseminare. Also der hat einen Bildungswert von 20, ist ausgezeichnet. Einen Verwaltungswert von 13, der ist immerhin gut. Also Verwaltung, sowas wie Steuerflüsse und so ein Kram, kommt das Geld rein. Dafür, ich habe schon gesagt, Kriegsführung 4, schrecklich. Kampfgeschick 5. Ist schlecht, ist auch nicht gut. Also wir sollten uns nicht zum Beispiel auf rituelle Zweikämpfe mit irgendwelchen Nordmännern einlassen. Das wird nicht gut. Ränkespiel, das ergab sich einfach automatisch aus der Rechnung. 2, schrecklich. Wir sollten niemanden anlügen. Also und Diplomatie ist 8, ist auch schlecht laut Spiel. Naja, funktioniert schon.
Ja, ist echt spannend. Also das ist wirklich ein ganz anderer Ansatz.
Ja.
Ist cool, Quarra. Ja. Ich bin schon sehr gespannt, was da entstehen wird.
Ich auch. Für die anwesenden, Beamten da draußen, noch ganz kurz, dass er auch vermerkt, unverheiratet. Alle Karten sind offen. Das wird eine der ersten Entscheidungen sein, die du als Regent dann treffen darfst. Wen heiraten wir? Du bist heterosexuell. Ehrlich gesagt, da habe ich einfach mir gedacht, man kann sich jetzt auch wirklich schwer machen, wenn wir im 10. Jahrhundert sagen, wir stehen nur auf Männer in einem katholischen Reich. Das wäre jetzt schon ein bisschen arg hoher Schwierigkeitsgrad, deswegen habe ich gesagt, heterosexuell, das passt schon. Wir haben keine Kinder und sind christlich-katholisch. Das sind noch die Rahmenbedingungen, die ich noch schuldig bin. Und natürlich, das soll ja auch nochmal gesagt werden, wir spielen im Ironman-Modus. Das bedeutet, du kannst jetzt nicht spielen und sagen, alles klar, das war nix, doch mit einem Mann anzubandeln. Ich spüle nochmal zurück. Das geht nicht. Wir müssen durchziehen, Andreas.
Wir müssen durchziehen, so ist es.
Ja. Und damit haben wir es. Ich scrolle gerade durch mein Dokument. Ich habe das Bild gezeigt. Ich habe dich vorgestellt. Ich habe den Spielmodus erklärt. Ich glaube, wir wären bereit. Oh, das ist ja aufregend. Das ist sehr aufregend. Hast du noch was letzte Worte oder so? Ich beiß mir gerade in den Finger, weil ich jetzt wirklich nervös bin.
Nein, ich bin einfach schon gespannt. Also ich freue mich wahnsinnig drauf, weil es einmal eine ganz andere Art und Weise für mich wird, das Spiel zu spielen.
Ja.
Mit einem Charakter, der auch nicht von mir stammt oder wo ich irgendwie mitgewirkt habe dabei. Und ich merke auch jetzt für mich selbst schon, was ich mir jetzt gleich gedacht habe, so ja, was können wir dann gleich machen und welchen Ansatz soll man da verfolgen und so weiter, weil es eben eine andere Art und Weise des Spielens ist. Und auf das freue ich mich jetzt wahnsinnig, weil ich habe halt, muss ich wirklich sagen, in der letzten Zeit, wenn ich Crusader Kings gespielt habe, eigentlich immer diesen Meme-Run gemacht.
Ja, ja, ja.
Und das wird's jetzt sicher nicht.
Du, das
und
kann ich dir wirklich sagen, aus Erfahrung, das hat jetzt alles ein neues Gewicht, weil du weißt, wir kommen ja hier dann zusammen.
Ich muss mich jetzt erklären, ja, das ist das
genau,
eben.
Du wirst erzählen von den Dingen, die du gemacht hast, von den Entscheidungen, die du getroffen hast, von den Folgen, die passiert sind. Und das, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, man sitzt anders davor. Und das ist so cool, du sitzt wirklich vor diesem Bildschirm plötzlich und beginnst auch mal aktiv nachzudenken. Wenn man privat spielt, spielt man auch gerne aus dem Bauch einmal so ein bisschen weg. Aber dann stehst du da und überlegst dir, heirate ich Sieglinde, die ist zwar schon 39, aber hat fantastische Werte, oder Hioba, die ist 2 Jahre alt, es fühlt sich falsch an. Also,
und ist vielleicht auch noch deine Nichte oder
oh
so.
Oh Gott,
also,
ja.
Ja, das kommt ja noch dazu, ja.
Ach, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Also, hiermit beginnt sie, die große Regentschaft der Dynastie Coppelius-Scott. Wir machen das alles nochmal zur Erinnerung, damit ihr da draußen dann in 6 Folgen sagt, alles klar, wir stimmen jetzt ab. Haben sie es geschafft, ein Reich aufzubauen, das in die Geschichtsbücher eingehen soll oder auch nicht? Wir gucken mal, was passiert. Das ist für uns alle eine neue Erfahrung. Toi, toi, toi einfach. Ich hoffe, es geht alles gut.
Ich freue mich wahnsinnig drauf. Danke nochmal für die Einladung. Es wird cool werden.
Ich bin gespannt. Und damit Ave und Salve. Tschüss.
Bye, bye.
So, liebe Menschen da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt's gehört. Ich hoffe, euch hat dieses Kick-Off-Podcastchen gut gefallen. Wenn ihr nun unsere große Reise durchs Mittelalter mitverfolgen wollt, dann lade ich euch herzlich ein Steady-Abonnement abzuschließen und Supporter von OrkiCool zu werden. Für einen 5er seid ihr dabei und dann könnt ihr unser Abenteuer, das exklusiv für alle Steady-Supporter in Zukunft erscheinen wird, mitverfolgen, mitfiebern, mitbegleiten und am Ende dann darüber mit abstimmen, ob wir es geschafft haben, unser Reich in die Geschichtsbücher eingehen zu lassen oder auch nicht. Ab sofort, jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge, bis der Bums vorbei ist. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Wir hören uns hoffentlich auf der anderen Seite.